Ich würde gerne noch mal beten zum Anfang. Vater, ich danke dir für die Gnade, dass wir jetzt hier so zusammen sein dürfen als deine Kinder. Ich danke dir, Herr, dass du nach deiner Verheißung unter uns bist, dass du mit deinem Heiligen Geist wirkst, unter uns zirkulierst. Und ich bitte dich, Herr, dass du mich jetzt als deinen Kanal benutzt, dass ich nicht meine Worte spreche, sondern dass ich deine Worte spreche, dass du unter uns wohnst mit deinem Wort und mit deiner Erkenntnis und mit dem, was du uns mitgeben willst für diesen Tag und für diese Woche. Danke, Herr, für die Beziehung, die du dir wünschst und die du aufgebaut hast und die wir erleben dürfen, auch jetzt in dieser Zeit, Herr. Amen. Bevor ich zu dem Predigtthema komme, noch ein paar Informationen. Also dadurch, dass wir gestern ein Seminar hatten, ein sehr intensives Seminar, gleich nochmal die Informationen an alle, heute Nachmittag kein Seminar. Ja, das wäre sonst vielleicht ein bisschen viel. Gestern war wirklich sehr viel Input. Und wenn man dann heute nochmal was Neues drauf gibt, dann ist das schwierig, das kann man alles gar nicht aufnehmen. Deswegen, also heute Nachmittag ist frei, kein Seminar. Reflektiert einfach nochmal das von gestern. Wir hatten gestern, weil mich das so umgehauen hat, ja, will ich das euch einfach nochmal mitgeben, die nicht da waren. Hier waren gestern 63 Leute. 63 Persischsprachige, die hier so an den Lippen von Natalie und von Steve hingen und die Gemeinschaft hatten. Und das war wirklich beeindruckend, das zu sehen. Ja? Also es war so voll wie jetzt hier. Einen letzten Punkt nochmal dazu. Solche Veranstaltungen, so ein Seminar und auch die Taufgespräche, das bedeutet immer auch Anfechtung. Anfechtung für die Leute, die das machen und Anfechtung für die Leute, die das bekommen und die dort geistlich wachsen, ja? oder die auch in so einem Taufgespräch, also ein Zeugnis darüber geben, wie sie mit Jesus gegangen sind. Und ganz konkret habe ich heute Morgen erfahren, dass also von Majid, unserem Übersetzer jetzt gerade, der gestern auch Taufgespräch hatte, sein Vater ins Krankenhaus gekommen ist. Und das sind genau solche Punkte, ja, wo einfach die Welt versucht, jemanden abzuhalten und jemanden schlecht zu beeinflussen, zu einem Zeitpunkt, wo man geistliche Schritte geht. Und es wäre mein großer Wunsch, dass vielleicht auch, dass wir ganz konkret für dieses Thema vielleicht nach der Predigt nochmal beten und dass wir uns auch nochmal eins machen, auch für die, die vor diesem Schritt jetzt stehen, Taufe oder vor dem Schritt Gemeindeaufnahme oder überhaupt vor geistlichen Schritten stehen, dass wir uns da nachher vielleicht nochmal eins machen und das als Gemeinde mittragen, weil das ist wirklich, das ist eine heiße Zeit. Ja, es ist auch biblisch begründet, das war bei Jesus genauso. Ja, direkt nach seiner Taufe und vor seinem Dienst, das war der Zeitpunkt, wo diese große Anfechtung da war. Ja? Also das wäre mein großer Wunsch. So, jetzt aber Predigt. Heiner hat das schon gesagt, der letzte Sonntag des Kirchenjahres. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich zu so einem Tag etwas sage. Irgendwie geht also was zu Ende. Ja, dieses Kirchenjahr geht zu Ende. Was habe ich noch gefunden? Was verbindet man mit diesem Tag? Was hat man für Erwartungen mit diesem Tag? Irgendwie soll es einem die Angst vorm Sterben nehmen. Erinnerung an das jüngste Gericht. Was habe ich noch gefunden? Ein stiller Feiertag, also keiner, wo jetzt richtig was los ist, sondern wo man ruhig ist und still ist. Und man erinnert sich an die Verstorbenen. Ich konnte nicht drumherum, ich musste ja, bei so einem Tag musste es um so ein Thema gehen. Deswegen ist das Thema heute Tod und Ewigkeit. Tod und Ewigkeit. Jetzt denkt sich der ein oder andere vielleicht, also wenn Andreas predigt und das dauert wieder so lange, dann habe ich ein Gespür von Ewigkeit. Was ich nicht hoffe, ist, dass jemand vielleicht sagt, oh, wenn Andreas predigt, dann ist das todlangweilig. Also das sind so meine Wünsche und meine Hoffnungen, die ich habe. Aber ich will mal mit einem persönlichen Zeugnis anfangen, weil ihr sagt euch vielleicht, Mensch, also unsere Mitglieder in unserer Gemeinde liegen im Altersdurchschnitt bei 56. Was will also dieser 42-jährige junge Hüpfer uns eigentlich über Tod und Ewigkeit erzählen. Er ist ja viel zu weit weg davon. Ihr wisst, dass ich krank bin oder war. Eine Blutuntersuchung stand an. Die Ergebnisse weiterer Laborwerte sollte ich telefonisch abfragen. Und als ich dann anrief, meinte die Sprechstundenhilfe, ich rufe Sie nach der Mittagspause zurück und sage Ihnen dann die Ergebnisse. Sie rief zurück, aber nach 2 Minuten und meinte, die Ärztin will und muss das mit Ihnen persönlich erörtern. Nach der Mittagspause. Da kann der eigene Glaube schon mal für 2-3 Stunden getestet werden. Was ist denn, wenn? Matthias lacht, weil du warst genau zu dem Zeitpunkt bei mir zu Hause. Diese Zeit, wo wir so zusammen waren. Also der Herr hat auch dafür gesorgt, dass ich in dieser Situation gar nicht allein bin. Wir waren längst verabredet. Matthias kam zu mir, wir haben Gemeinschaft gehabt. Du wusstest gar nicht, wie es mir da so innerlich geht. Ja? Für mich war das so eine Hiob-Situation. Ja? Ein Freund kommt und hat einfach Gemeinschaft. Ja? Das war für mich ein ganz wichtiger Zeitpunkt. Aber das hat mich wirklich herausgefordert. Ja? Das war eine Situation, wo ich gedacht habe, wenn das so wichtig ist, dass sie mir das nur persönlich sagen will, was ist jetzt rausgekommen? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mich, wenn ich ernsthaft über Tod nachdenken muss? Ja? Und auf einmal fängt man an und sagt, wie ernst nehme ich das eigentlich mit meiner Ewigkeit? Ja? Also ist das wirklich für mich eine ganz klare Perspektive? Und wie stark hänge ich eigentlich an dem bisschen Leben, was hier stattfindet? Das war meine persönliche Situation so für 2-3 Stunden. Ist alles gut ausgegangen, es war nicht so gravierend und nicht so schlimm, wie man es hätte vielleicht befürchten müssen, ist alles okay. Aber immer diese Frage nach dem Wann, ja, immer diese Frage nach dem Wann, die packt uns. Aber ich denke und bin fest überzeugt davon, diese Frage nach dem Wann, das ist was uns ablenken will. Die Frage nach dem Wann ist das Leben hier vorbei, ich glaube, das ist eine Sache, was uns ablenken will. Ich glaube, dass die Frage nach dem Wann gar nicht so entscheidend ist. Ist aber schwer in so einer Situation, das zu akzeptieren. Ich habe Bibelvers für euch oder Bibelstelle für euch, Psalm 90. Ich lese erst mal Vers 2. Das macht so ein bisschen die Perspektive auf und macht so ein bisschen einen Vergleich auf. Dort steht, ehe die Berge wurden, und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Ehe die Berge wurden und du die Ewigkeit und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Das ist Ewigkeit, das ist Gott. Und Vers 4, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag und vergangen ist wie eine Nachtwache. Also so weit zu Gott, Ewigkeit, 1000 Tage, so ein Fingerschnips, 1000 Jahre, so ein Fingerschnips. Und jetzt zu uns Menschen, weil es geht auch noch weiter in diesem Psalm, Vers 10, was bleibt für uns Menschen? Unser Leben währt 70 Jahre, wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Das, wenn man das mal so gegenüberstellt, ja, also wie klein und wie nichtig und wie winzig. Aber woran liegt das dann, dass wir Menschen mit dieser Perspektive so an diesem Zerbrechlichen und so an diesem Vergänglichen hängen? Warum hängen wir da so dran? Warum klammern wir uns so da dran? Dazu will ich aber später noch was sagen. Und das mit diesen 80 Jahren, das war mal anders. Wer die Bibel aufmerksam liest, dem fällt auf, bevor Gott die Welt durch die Sintflut zerstört hat, sind die Leute viel älter geworden. Und meine persönliche Überzeugung, und das ist auch der biblische Befund, wenn man die Wörter vergleicht, mit welchen Wörtern Jahre beschrieben werden, also meine persönliche Überzeugung ist, wir dürfen die Bibel an der Stelle so nehmen, wie sie ist. Die Leute sind tatsächlich so alt geworden. Das Highlight Methusalem, ja, also auch schon sprichwörtlich hat sich das bis in unsere Zeit getragen, 969 Jahre alt geworden. Methusalem, 969 Jahre. Könnt ihr nachlesen in 1. Mose 5, Vers 27. Und wenn man dann Jesaja 56, Vers 20 sich anschaut, dort geht es um eine Zeit, wenn der König wiedergekommen ist, wo gesagt wird, also wenn ein Mensch 100 Jahre alt wird und dann stirbt, dann war das ein Teenager. Ja, dann war das eigentlich ein junger Mann. Ist das Zufall, dass das Alter der Leute auf dieser neuen Erde nach der Verbrennung der alten Erde, da sage ich gleich noch was dazu, auch wieder massiv ansteigt, dass es da so einen Zwischenraum gibt? Also vor der Sintflut werden die Leute ganz dolle alt und in der neuen Erde werden die Leute ganz dolle alt. Ist das ein Zufall? Ich glaube nicht. Und diese Geschichte mit dem Verbrennen, das ist eine Sache, das will ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Ich werde das jetzt nicht lesen. Ja? 2. Petrus 3, Vers 5 bis 13, sehr empfehlenswert. In christlichen Kreisen ist das häufig so, dass man so eine Verbundenheit hat mit der Umwelt, weil man sagt, das ist die Schöpfung und wir müssen die erhalten und wir müssen dafür Sorge tragen. Und der biblische Befund dafür ist natürlich ganz klar und das ist auch alles richtig. Ja? Also wir haben den Auftrag zu verwalten und wir haben den Auftrag, gut und vernünftig damit umzugehen. Aber wenn euch jemand sagt, dass wir als Menschen es schaffen werden und es können werden, dass wir diese Erde, so wie wir sie hier vorfinden, bis in Ewigkeit erhalten können, dann ist das nicht biblisch, sondern biblisch ist, dass der Tag kommen wird, wo alles verbrennen wird. Als ich das gelesen habe, habe ich jetzt einen Konflikt entdeckt, weil ich habe über Sintflut nachgedacht, ich habe über das Verbrennen nachgedacht, habe gedacht, also Gott hat doch diesen Regenbogen gesetzt. Er hat doch gesagt, ich will das nicht mehr machen. Ich will die Erde nicht mehr zerstören. Das war so meine feste Überzeugung. Da habe ich gedacht, aber jetzt steht ja hier, er wird es doch wieder tun. Warum ist das so? Und den Konflikt gibt es nicht, weil wenn du genau liest, dann steht dort, ich werde diese Erde nicht wieder durch Wasser zerstören. Das ist das, was genau dort steht. Nicht durch Wasser. Er hat nicht gesagt, ich werde gar nicht mehr, sondern er hat gesagt, nicht durch Wasser. Also sehr empfehlenswert. Und was mich echt gepackt hat, also die Lieder haben wir ja lange ausgesucht, bevor ich mich hier mit dem Predigtthema befasst habe. Wir singen bei dem Lied, wo wir auch Persisch singen, gibt es ein bisschen einen abgewandelten Text im Persischen. Das ist manchmal nicht anders möglich, weil das einfach von der Melodie her besser klingt oder es schwierig ist, den eigentlichen Text zu singen, wenn man das übersetzt. Und das hat mich vorhin so gepackt, als ich das gelesen habe. Da steht übersetzt so etwas drin, also der König kommt mit Wasser und Feuer. Der König kommt mit Wasser und Feuer. Und da habe ich überlegt, habe ich gedacht, steckt da was drin? Ja? Gibt es da eine Verbindung zwischen dem, was ist bei der Sintflut passiert? Was wartet auf die Erde, wenn es ums Brennen geht? Wo ist das bei Jesus? Ja? Der Auftrag, dass er sagt, ihr sollt mit Wasser taufen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, der sagt, also, wo klar wird, ich bin aber einer, da kommt Feuer. Da brennt was. Eine ganz spannende Geschichte, ja, also wo für mich ein Hinweis, was das Feuer angeht, ein Hinweis auf den Heiligen Geist, also, aber das ist ein Thema komplett für sich, ja, also diese Androhung von vorhin, das wird heute eine ewige Predigt, das werde ich euch nicht zumuten. Okay, ich komme nochmal zurück zu diesen 1000 Jahren, ja, das tausendjährige Reich oder 1000 Jahre sind Jahre sind für den Herrn, für Gott wie ein Tag. Aber selbst 1000 Jahre sind ja auch immer noch keine Ewigkeit. 1000 Jahre sind keine Ewigkeit. Es fühlt sich vielleicht lang an, aber es ist keine Ewigkeit. Wonach klingt Ewigkeit? Ewigkeit klingt irgendwie nach einem langen Zeitraum. Und viele kennen diese Geschichte, die in ihrem Ursprung ein Schwank ist. Das Hirtenbüblein heißt das, gesammelt von den Gebrüdern Grimm. Und das will ich euch kurz vorlesen. Die meisten von euch werden das schon mal gehört haben in der Abwandlung. Aber das hier ist das Original. Sprach der König, ist ein Ausschnitt. Sprach der König, die dritte Frage lautet, wie viele Sekunden hat die Ewigkeit? Da sagte das Hirtenbüblein, in Hinterpommern liegt der Demantberg. Der hat eine Stunde in der Höhe, eine Stunde in der Breite und eine Stunde in der Tiefe. Dahin kommt alle 100 Jahre ein Vöglein und wetzt sein Schnäbelein daran. Und wenn der ganze Berg abgewetzt ist, dann ist die erste Sekunde von der Ewigkeit vorbei. wir merken, wenn wir uns diesem Thema Ewigkeit annähern und versuchen, das mit einem Zeitbegriff zu verbinden, so auch wie diese Geschichte das versucht, also irgendwie passt da was nicht. Ja, also dieser Zeit und Ewigkeit, da, unser Verständnis von Zeit und Ewigkeit zusammenzubringen, das haut irgendwie nicht hin. Und deswegen mein Vorschlag, lasst uns einfach mal vielleicht dem Ewigkeitsbegriff anders nähern. Ich mach mal einen Schnitt hier an der Stelle. Johannes 8, Vers 38, dort passiert etwas. Die stolzen Juden berufen sich vor Jesus auf Abraham. Dort geht das los, ja, Johannes 8, Vers 38. Und dann kommt in Johannes 8, Vers 58 ein Satz, der haut richtig rein, finde ich. Das ist wie so ein schwarzes Loch, was alles anzieht, ja. Ehe Abraham war, bin ich. Ehe Abraham war, bin ich. Also die Juden ganz stolz. Wir sind hier die Abrahamiter, ja, also wir berufen uns darauf und was willst du uns eigentlich sagen hier? Und Jesus sagt, ehe Abraham war, bin ich. Fällt euch was auf? Bin. Das klingt doch nach der falschen Zeitform, oder? Das ist doch, also man würde doch erwarten, dass jemand dann sagt bei so einer Sache, ehe Abraham war, war ich. Oder dass man sagt, sowas in die Zukunft gerichtet, ja, oder ich werde sein. Ich war schon immer und ich werde sein. Das ist gängig und das ist eine Sache, da kann man ein bisschen was mit anfangen. Aber er sagt, bin. Ein kleiner Exkurs, das ist wieder eine total geniale Selbstoffenbarung von Jesus. Erinnert euch an Mose auf dem Horeb. Er begegnet dem Gott, den er nach seinem Namen fragt. Und was sagt Gott? Ich bin, der ich bin. Die Juden haben das damals genau begriffen. Die haben genau gewusst, was Jesus damit sagt. Ja, also für die war das nochmal eine Katastrophe obendrauf. Ja, dass Jesus also mit diesem Ich bin, ja, was er damit verbindet, dass er sagt, hier, Gott vor euch. Aber warum gibt es da vielleicht, ist da ein Schatz drin? Ist da irgendwas drin, was wir entdecken können, wo wir sagen, hilft uns das Ewigkeit zu verstehen und zu begreifen? Ich glaube nämlich tatsächlich, dass ewig bedeutet, von der Zeit abgekoppelt zu sein. Und wenn wir glauben, dass der Gott der Bibel der Gott ist und nicht Chronos, nicht die Zeit, dann ist Zeit Schöpfung. Zeit, so wie wir sie wahrnehmen, ist Schöpfung. Und dann steht der Schöpfer, der dreieine Gott, über der Schöpfung und über der Zeit. Und ich bin überzeugt davon, also mit diesem Gedanken, mit dieser Idee, der in diesem Ich bin, ja, nicht ich war, es geht nicht um Zeit hier, sondern ich bin drüber. Ich glaube, dass mit dieser Perspektive ganz viele Rätsel, die uns die Bibel aufgibt, gelöst werden können. Zum Beispiel, wie kann Jesus für eine Sünde gestorben sein, die ich in 10 Jahren begehe? Wie geht das? Ein anderes Beispiel, das Buch des Lebens. Nachzulesen, Offenbarung 13,8, Offenbarung 17,8. Wie kann ein Name da reingeschrieben sein, bevor die dazugehörige Person gelebt hat? Weil dort lesen wir von Grundlegung der Welt an. Wie kann das sein? Oder Psalm 139, Vers 16, also ein wunderschöner Vers. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube, um Ewigkeit wirklich verstehen zu können, ich will es mal Verhältnisperspektive nehmen, ja? Wir brauchen eine Verhältnisperspektive. Jetzt die Frage, Verhältnis zu was? Verhältnis zur Zeit? Nee, Zeit hilft uns ja nicht weiter, um Ewigkeit zu verstehen, sondern ich glaube tatsächlich, dass der Schlüssel ist, das Verhältnis zu wem? Das Verhältnis zum ewigen Schöpfer, zu dem, der über der Zeit steht, der ich bin. Und das Verhältnis zu Jesus in uns. Das darf man nicht falsch verstehen. Ja? Wir sind nicht Gott. Ja? Ist nicht so, dass wir Gott sind. Da gibt es einige Philosophien, asiatische Philosophien, ja, also das ist alles in dir und du bist irgendwie auch Gott und Teil davon oder so. Nee, nee, wir sind nicht Gott. Er ist es aber, der in uns ist. Aber er ist nicht irgendwie in uns. Und das ist so ein Punkt gewesen, also das hat mich echt gepackt letzte Woche. Weil dieser Raum, in dem wir uns hier befinden, der ist für mich ein sehr gutes Bild dafür, was das eigentlich bedeutet und was das heißt. Ich habe euch was mitgebracht. Ich hoffe, ja, sehr gut, danke. In der PowerPoint. Das ist die erste Folie, auf der sieht man etwas, was ihr eigentlich rechts auch schon seht, in echt, nämlich unser leuchtendes Kreuz, was hier vorne im Gottesdienstraum immer schön leuchtet, ja, zu Veranstaltungen. Und mit diesem Kreuz verbunden ist natürlich auch eine Symbolik, ja. Also das ist eindeutig das Lamm. Ja, Jesus, das Lamm, also Jesus, der für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist, der gestorben ist, so wie im Alten Testament im Tempeldienst, ja, die Tiere, die Lämmer, die geschlachtet worden sind für die Schuld von jemandem. Blut muss fließen, ja, damit Sünde reingewaschen werden kann. Das ist die Symbolik, ja. Also das leuchtende Kreuz, das Symbol für das Lamm. Seit kurzem haben wir direkt vis-à-vis auf der anderen Seite ein Bild hängen aus Israel mit einem Löwenkopf, der Löwe von Juda, das, was wir vorhin auch gesungen haben. Was ist das jetzt für ein Symbol? Der Löwe von Juda, der König. Der König, der Löwe von Juda. Wir sind immer noch dabei, was bedeutet Ewigkeit? Wie kann ich Ewigkeit hier in unserem Raum, ja, verstehen? Wo ist da vielleicht eine Verbindung? Das sind wir, ein Strichmännchen. Ja, rechts daneben. Hat sogar Ähnlichkeit mit mir. Zumindest was den Kopf angeht. Was passiert jetzt? Wir sind jetzt bildlich dazwischen, ja? Dort ist der König, dort ist der Diener, dort ist der Löwe, dort ist das Lamm, ja? Und wir stehen dazwischen. Ich habe mich immer gefragt, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, woran liegt das eigentlich, dass wir an diesem Zerbrechlichen, an diesem Vergänglichen so hängen? Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Beziehungsthema, dieses wo stehen wir und wie stehen wir im Verhältnis zu wem, das ist in jeden Menschen hineingelegt. Und ich glaube, dass solange das so ist, solange wir außen vor sind, solange wir abstehen von dem Löwen und dem Lamm, ich glaube, solange sind wir unvollständig, solange sind wir inkomplett. Und ich sehe das in der Suche nach der Transzendenz, ja, also nach dem Übernatürlichen, nach dem, es muss doch was geben, es muss doch was Ewiges da sein. Bei so vielen Menschen, es gibt, ich bin überzeugt davon, es gibt keinen Menschen da draußen, auch ohne Beziehung zu Christus, der nicht irgendwo diese Frage hat und diese Suche hat. Und dann gibt es alles Mögliche, wie das versucht wird, wie dem versucht wird zu begegnen. Da gibt es Esoterik, da gibt es Yoga, da gibt es Philosophie, da gibt es Religion. Also auch Religion, auch christliche Religion kann so aussehen, dass der Mensch überhaupt nicht in Beziehung zu Christus steht. Das habe ich erlebt, dass christliche Religion so aussehen kann. Dann ist das Religion, darum geht es nicht. Es gibt auch das Thema Familie. Ja? Viele sagen, ich lebe irgendwie in meiner Familie weiter. Das sehe ich bei ganz vielen Kollegen auch. Ja? Für die ist das ganz dolle wichtig und das ist auch schön. Und das ist ein wunderbares Geschenk des Herrn, ist überhaupt keine Frage. Aber es ist nichts mit Ewigkeitsbezug. Ja? Man wünscht sich das gerne, Unvergänglichkeit. Ich lebe in meinen Kindern weiter und so weiter. Aber es greift zu kurz. Wir haben vorhin gesagt, 1000 Jahre ist schon eine lange Zeit, aber es ist nicht ewig. Ja, wie viele Generationen kann man sich zurückerinnern? Wie weit geht das? Also wenn du auf der Suche bist und sagst, ja, ich hab da, bin noch an dem Punkt, sage ich dir, du kannst aufhören. Denn wenn deine Beziehung zu Jesus in dieser Linie definiert ist, zwischen Löwe und Lamm, da stehen wir, da sind wir hier in diesem Raum, dann bist du am Ziel der Suche. Ich glaube, dann bist du am Ziel der Suche. Es geht darum, wie stehe ich in Beziehung zu dem Löwen und zu dem Lamm? Wie stehe ich in Beziehung zu Jesus, der beides ist? Und es geht noch weiter. Wir sehen jetzt etwas, was wir auch gesungen haben vorhin. Ein kleines Alpha und ein kleines Omega. Die Bedeutung, also ich sag mal, das, wo Jesus sagt, wo, was über Jesus gesagt wird. Ja, er ist Alpha und Omega. Alpha ist der erste Buchstabe im griechischen Alphabet und Omega, das habe ich letzte Woche von einem Freund gelernt, das heißt nicht Omega, sondern Omega. Und Omega, der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Ganz spannende Geschichte, da auch noch tiefer einzusteigen, was das eigentlich bedeutet. Ja? Wer von euch kennt denn das Zeichen für Unendlichkeit? Ja? Wie sieht das aus? Wie sieht das Zeichen? Eine liegende 8. Genau. Also so sieht das Zeichen für Unendlichkeit aus, eine liegende 8. Ich habe mal das versucht zu erforschen, wo kommt das eigentlich her? Ja, es hat also ein Mathematiker hat das irgendwann entwickelt. Und ein Versuch der Erläuterung, wo kommt denn dieses Logo her? Ja, was bedeutet, also wie kommt man eigentlich da drauf? Das hat mich echt umgehauen, weil eine Erläuterung dazu ist, dass gesagt wurde, der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets, dieses sieht aus wie ein W, das wird geschlossen von oben. Ja, also wenn ihr diese beiden Symbole vergleicht, das Omega wird also geschlossen. Und das ist doch so eine Geschichte, wo ich so sage, ja Moment, also letzter Buchstabe, es hört was auf, es ist was zu Ende, es ist Schluss mit irgendwas im Alphabet und auf einmal durch eine Veränderung dieses letzten Buchstabens gibt es eine Dimension, gibt es eine Perspektive, wo es um Ewigkeit geht, nämlich diese liegende 8. Das Alpha über dem Strichmännchen, das Omega unter dem Strichmännchen. Und das glaube ich tatsächlich, das ist unsere Perspektive, dass nämlich dieses Unendlichzeichen in Verbindung zwischen dem Löwen und dem Lamm, zwischen dem König und dem Diener, wenn das in unserem Leben stattfindet, wenn also unsere Beziehung zu Christus so ist, dass wir sagen, wir stehen in diesem Zwischenraum, dass wir sagen, ja, wir haben das ergriffen, wir haben das erfasst. Wir wissen, wer der König ist. Wir wissen auch, wer der Diener ist. Wir wissen, wer der Löwe ist. Und wir wissen, wer das Lamm ist und was das bedeutet. Wenn das in uns ist, so wie hier abgebildet, mit diesem Unendlichzeichen auf diesem Strichmännchen, dann an der Stelle sind wir vollständig. Dann sind wir ganz. Dann sind wir voll und dann sind wir ständig. Dann sind wir wirklich etwas mit Ewigkeitsperspektive. Amen.